Reflektor.
Herzlich willkommen bei Reflektor.
Es ist besser zu sterben, als so weiter zu leben. Sich seiner Angst, seiner Verzweiflung, seiner Ohnmacht zu ergeben. Sich immer wieder nach dem schnellen Gnadentod sehen. Wir griffen also an, wir hatten alle nur ein Leben. Ja, wir haben dem Tod in die Augen gesehen. Weinten für Schwestern und Brüder oft bittere Tränen. Um Schicksale zu ändern, braucht man Helden und Taten. Wir kämpfen im KZ, im Ghetto, kämpfen auf den Straßen. Egal ob Navajos, Resistance, Edelweiß, Piraten. Unter welchen Namen fahren Banner wir uns auch trafen. Wir sahen die Hölle, warum sollen wir das Feuer meiden? Mit einer Hand voll Mut, wir für die Freiheit weiter streiten. Es kommt der Tag, an dem es sich lohnt, zu kämpfen für die Gerechtigkeit, in den Tod zu rennen. Augen voller Angst, das Leben ist ein Schwert, das dein Glück zerschnellt, wenn du dich nicht wehrst.
Wir weinen Tränen, rot wie Blut, ziehen stolz durch die Nacht, leicht entflammbar wie die Glut, mit einer Hand voller Mut, bereit zur Schlacht.
Ich heb wieder meine Faust, weiß ich wieder mal, Frust sich in meinem Körper staut. Ich schmeiß wieder den ersten Stein aus der ersten Reihe. Ich zeige wieder mal Biss, wie die Kölner Haie. La Lotta continua, ich sage no, pass daran. Wir ziehen uns zurück in die Wälder wie die Partisanen. Wir geben niemals auf, auch wenn alles verloren ist. Was willst du tun, wenn du für den Widerstand geboren bist? Wenn alles verloren ist und Taten vonnöten sind und alle am Nörgeln sind und warten auf Rückenwind von Regierung verraten, weil Hetzkampagnen starten, Immigranten, Kinder, die auf das schöne Leben warten. Es kommt der Tag, an dem es sich lohnt, zu kämpfen für die Gerechtigkeit, in den Tod zu rennen. Augen voller Angst, das Leben ist ein Schwert, das dein Glück zerschnellt, wenn du dich nicht wehrst.
Wir weinen Tränen, rot wie Blut, ziehen stolz durch die Nacht, leicht entflammbar. Voller Mut, bereit zur Schlacht. Weinen Tränen, rot wie Blut, ziehen stolz durch die Nacht. Leicht entflammbar wie die Glut, mit einer Hand voller Mut, bereit zur Schlacht.
Wir hörten den Titel Tränen rot wie Blut von der Microphone Mafia. Neben den Rapper Kutlu Yo7 hörten wir Esther Bejarano singen. Es ist, glaube ich, ziemlich ungewöhnlich, dass eine Rapband ein Mitglied hat, das 94 Jahre alt ist. Das ist aber Esther Bejarano egal. Ihre Liebe zur Musik und ihr politischer Auftrag sind viel stärker als irgendwelche Konventionen. Ich wurde vor gar nicht so langer Zeit auf Esther Bejarano aufmerksam. Sie spielte im Frauenorchester von Auschwitz und hat sich trotzdem ihre Liebe zur Musik erhalten. Und mir war eigentlich sofort klar, dass ich sie unbedingt interviewen möchte.
Es fragen so viele Leute danach, wie ist es möglich, dass sie nach Auschwitz wieder Musik machen können? Was hat denn die arme Musik damit zu tun?
Mein Wunsch, dieses Interview mit Frau Bejarano zu führen, wurde umso dringlicher, je unerträglicher und unverfrorener die Äußerungen rechtsextremer Politiker in jüngster Zeit wurden. Während der sogenannte Rechtspopulismus, der meist eine bloße Mischung aus Missgunst, Neid und Boshaftigkeit ist, sich weltweit ausbreitet, geschieht dies nun in unserem Land wieder einmal mit einer besonderen Gründlichkeit und einer unerbittlichen deutschen Unbedingtheit. Spätestens im Oktober 2016, als Björn Höcke Partei für die notorische Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck ergriff, fiel in der AfD die letzte Hemmschwelle. Bis vor einigen Jahren war ich der Ansicht, dass ein neuer Faschismus in Deutschland unmöglich ist. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Und ich bitte hier all diejenigen, die dieser Tage in einem abgeklärten Tonfall von Panikmache sprechen, Frau Bejarano in dem folgenden Gespräch gut zuzuhören. Liebe Frau Bejarano, ich bin überaus glücklich, Sie in meinem Podcast Reflektor zu Gast haben zu dürfen. Wir sind hier in Berlin. Sie haben wieder in dieser Stadt diverse Termine, die Sie wahrnehmen, so wie Sie ja eigentlich sehr oft häufig unterwegs sind, um die Aufklärungsarbeit zu leisten, die Sie trotz Ihres hohen Alters immer noch mit einem sehr großen Engagement leisten. Und ich möchte Ihnen gleich vorweg sagen, dass ich das sehr bewundere, wie Sie das machen und mit welcher Kraft Sie das machen, obwohl man ja weiß, dass mit zunehmendem Alter die Kraft auch nachlässt. Und des Weiteren möchte ich Ihnen sagen, dass ich Sie in meine Sendung eingeladen habe als Zeitzeugin, als Mahnerin und Kämpferin gegen den Faschismus, gegen Rassismus und Antisemitismus. Ich habe Sie jedoch nicht als Opfer eingeladen, weil ich denke, dass Sie sich durch Ihre Arbeit und Ihre Kunst von der Opferrolle befreit haben. Ich habe auch recherchiert, dass Sie sich Ihre eintätowierte Häftlingsnummer haben entfernen lassen. Sie haben Auschwitz überlebt und Sie haben auch die Nazi-Herrschaft überlebt. Das möchte ich Ihnen vorweg sagen und dazu möchte ich Ihnen auch gratulieren.
Danke.
Sie sind 1924 in St. Louis geboren. Ihr Vater, Rudolf Löwy, war Lehrer und Kantor. Und 1925 zogen Sie mit Ihren Eltern und ihren drei Geschwistern nach Saarbrücken, da ihr Vater eine Stelle als Oberkantor antrat. Mhm. Sie hatten daher im Mandatsgebiet Saar noch ein wenig mehr Zeit als die jüdischen Deutschen im Deutschen Reich, bevor durch den Anschluss der Saar 1935 dann auch für sie die Repressalien und Grausamkeiten begannen. Könnten Sie mir sagen, wie bis dahin Ihre Kindheit verlief?
Also ich hatte eigentlich eine sehr schöne Kindheit, weil ich auch ein wunderbares Elternhaus hatte. Und bei uns zu Hause wurde immer Musik gemacht. Mein Vater war ein wunderbarer Sänger, ja, und hat wunderbar Klavier gespielt. Und er wollte natürlich, dass wir auch alle Klavier spielen lernen. Das ist aber dann bei mir eben hängen geblieben, weil meine anderen Geschwister das einfach nicht wollten. Und ich habe dann zu meinem Glück Klavierspielen gelernt, weil mir das dann nachher in Auschwitz sehr geholfen hat. Mhm. Ja. Also in Saarbrücken habe ich 10 Jahre gelebt. Mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern. Und es war eigentlich eine sehr, sehr schöne Jugend, Kindheit, mehr Kindheit als Jugend. Und ich habe dann nachher, nachdem wir aus Saarbrücken wieder weggegangen sind, ja, das war im Jahr, ich weiß es gar nicht mehr genau, wann war denn das?
Sie meinen Ihren Umzug nach Ulm?
Wir sind nach Ulm gezogen.
Ja, das war im Jahr 1936, hatte ich nachgelesen.
Ja. Sie wissen das besser als ich. Ja, es ist übrigens ein Glück, dass ich das Buch geschrieben habe, weil da kann ich immer nachgucken,
ja,
wenn ich irgendwas vergessen habe.
Und andere Leute können es auch lesen. Diese Literatur der Überlebenden halte ich für sehr wichtig, auf jeden Fall.
Also in Saarbrücken war das so, dass eben wir eben in christlichen Schulen gelernt haben. Meine älteren Geschwister natürlich im Gymnasium, aber ich war immer noch in der Volksschule, in der 4. Klasse. Mhm. Und dann haben die Nazis uns rausgeschmissen aus diesen Schulen, alle. Ja. Jüdische Kinder durften nicht mehr in deutschen Schulen lernen.
Ja. Das ging auch gleich im Jahr 1935 los.
Ja, ja. Nachdem Hitler eben einmarschiert ist im Saarland. Und wir haben aber natürlich schon gehört, dass eben seit 1933, als Hitler an die Macht kam, dass dann die Juden verfolgt wurden. Und nun haben wir dasselbe gehabt, ja. Also man hat, wir haben bis 1935 war noch einigermaßen Ruhe, mhm, in Bezug auf Judenhetze und so weiter. Aber dann nachher war das eben so, dass wir richtig gehend isoliert waren. Weil unsere Freundinnen, die wir damals hatten, christliche Freundinnen, haben sich abgewandt, ja, durch diese Propaganda, die Juden sind an allem schuld und so weiter, ja. Dann hat die jüdische Gemeinde hat eine Schule gegründet, dann mussten wir eben in diese jüdische Schule gehen. Dadurch waren wir völlig isoliert, ja. Und hatten auch überhaupt keine Freunde mehr. Ja, die haben sich alle abgewandt. Mhm. Und so ging das dann, bis wir dann nach Ulm gefahren sind. In Ulm war genau das Gleiche. Ja. Und es war eben dann nicht mehr eine glückliche Jugend, eine glückliche Kindheit, ja, oder glückliche Jugend, sondern es war schon so, dass man gedacht hat, hier in diesem Land kann man nicht mehr leben, weil man auch keine Möglichkeit mehr hatte, irgendetwas zu lernen, auch nach der Schule, ja, keinen Beruf ergreifen kann und nichts, weil eben niemand mehr irgendwelche jüdischen Schüler oder jüdische Jugendliche angenommen haben. Mhm. Ja. Also wir konnten da nicht mehr arbeiten oder wir konnten nichts mehr lernen. Und das war für viele jüdische Menschen die Möglichkeit, in ein anderes Land zu gehen, ja, wenn sie eben finanzielle Möglichkeiten hatten, nach Übersee, ja, zu gehen. Aber das konnten wir nicht, weil mein Vater hat zwar als Kantor und Lehrer gut verdient, aber er hatte ja auch eine sechsköpfige Familie. Mhm. Und die musste ja betreut werden und die musste ja auch, da musste man ja auch essen, ja, und, ja, nicht? Und sich darum kümmern, dass man einigermaßen noch leben kann. Also, wir hatten keine Ersparnisse, wir hatten keine Möglichkeit, nach Amerika auszuwandern. Meine Eltern haben meine älteren Geschwister, also mein Bruder war 8 Jahre älter als ich, mhm, meine Schwester 6 Jahre älter, haben meine Eltern dann ins Ausland geschickt, meinen Bruder nach Amerika, meine Schwester nach Palästina. Mhm. In Amerika hatten wir Verwandte und mein Bruder hat sich sehr bemüht, ja, uns nach Amerika zu holen, aber das war einfach nicht möglich, weil gerade als wir, da gab es immer solche Listen, wo man dann draufgestanden hat, also Familie Löwy, ja, mhm, und so weiter. Und gerade als unsere Möglichkeit war, nach Amerika auszuwandern, wurde eben die Garantie, die man hinterlegen musste in der USA, ja, die wurde verdoppelt. Mhm. Ja. Mhm. Die war zu hoch und meine Verwandten und mein Bruder konnte das nicht leisten. Ja. Also war es unmöglich, nach Amerika auszuwandern. Dann hat meine Schwester Tosca versucht, uns nach Palästina zu holen. Das ging auch nicht. Es war einfach keine Möglichkeit. Mhm. Dann hat mein Vater sich bemüht, eine andere Stelle anzunehmen in einem anderen Land. Und dann hat er versucht, in die Schweiz zu gehen. In Zürich gab es eine Stelle frei für einen Kantor und Lehrer in der jüdischen Gemeinde. Aber die jüdische Gemeinde in Zürich hat meinen Vater nicht angenommen. Ja. Und warum? Weil mein Vater eben ein sogenannter Mischling war. Ja. Mein Vater hatte eine jüdische Mutter. Mhm. Ja. Und insofern war er gar kein Jude. Mhm. Ja. Also weil es ging immer nach der Mutter.
Ein Elternteil war christlich, Ihres Vaters.
Ja, die Mutter meines Vaters. Hallo? Hallo Joram, ich bin gerade bei einem Interview. Ja, alles klar. Okay, danke. Tschüss. So,
ja, das war mein Sohn. Gar kein Problem. Wir waren ja gerade genau, ihr Vater hatte eine christliche Mutter und und man kann ja eigentlich sagen, dass dann diese perversen Regeln der Nazis von Mischlingen und Halbjuden und dann leider auch von Nicht-Nazis schon übernommen wurden zu dieser Zeit. Verstehe ich das richtig? Dass er die Stelle dann deshalb nicht bekommen hat, weil nicht beide Elternteile jüdischen Glaubens waren.
Ja, also es war meiner Meinung nach war das eine unmögliche Sache, dass die jüdische Gemeinde ihn nicht aufgenommen hat,
ja,
weil die nämlich genau wussten, ja, die Juden, die in Deutschland bleiben mussten, die werden deportiert und werden dann ermordet. Mhm. Ja, das wussten die.
Ja. Waren diese Bemühungen, das war auch schon nach der Pogromnacht, nach 1938.
Ja.
Mhm. Weil ich denke mal, weil das Jahr der November 38 war auch noch mal ein Umbruch, wo dann wirklich allen inner- und außerhalb des Deutschen Reichs klar war, dass sich die Situation keinesfalls verbessern wird und das ist wirklich existenziell für alle.
Ja, das war eben furchtbar, weil gerade der 9. November 1938, der übrigens in diesem Jahr überhaupt nicht erwähnt wurde, wenn im Fernsehen, außer ein einziges Mal habe ich gehört, wie der unser Bundespräsident, es gab eine große Veranstaltung am Brandenburger Tor.
Ja.
Und da hat er eine sehr gute Rede gehalten und hat dann gesagt, nicht nur müssen wir uns daran erinnern, dass die Mauer gefallen ist, ja, sondern wir müssen auch uns daran erinnern, was für schreckliche Verbrechen im Jahre 1938 am 9. November begangen wurden.
Ja,
dass so und so viele jüdische Männer ermordet wurden, dass alles kaputtgeschlagen wurde und so weiter. Ja. Also es war das einzige Mal, dass ich das gehört habe. Und das finde ich wirklich unmöglich. Ja.
Ich sehe das auch so. Es ist wirklich ein großes Problem, dass dieser so wichtige Tag, schreckliche Tag, so überschattet wird von einem anderen Jubiläum. Und,
genau.
Da sollte auf jeden Fall, was das Gedenken betrifft, sich was ändern in Zukunft. Meiner Meinung nach auch, ja. Naja, auf jeden Fall wurde...
Auf jeden Fall, mein Vater ist nicht angenommen worden.
Ja.
In Zürich, ja. Das war also eine schreckliche Sache, ja. Weil eben, genau wie meine Schwester Ruth, die auch versucht hat, in die Schweiz zu flüchten, von Holland aus, ja, die ist auch wieder zurückgeschickt worden auf deutschen Boden und ist dann nach Auschwitz gekommen. Und in Auschwitz ist sie umgebracht worden. Ja. Und meine Eltern sind auch von Breslau aus, mein Vater hat eine andere Stelle angenommen, von Ulm nach Breslau, ist mit meiner Mutter zusammen dann nach Breslau gezogen, ja, und von Breslau aus sind sie dann beide deportiert worden. Wobei man sagen muss, dass die SS meinem Vater vorgeschlagen haben, er könnte ja in Deutschland bleiben, denn er wäre ja ein sogenannter Mischling ersten Grades. Aber er müsste sich trennen von meiner Mutter, von seiner Frau. Und das hat mein Vater nicht gemacht. Ja. Er hat gesagt, ich werde doch meine Frau, mit der ich so viele schöne Jahre verlebt habe, die werde ich doch nicht alleine ins Unglück schicken. Mhm. Ja. Ich gehe mit ihr. Dann sind meine Eltern nach Kovno.
Ja.
Ja. Also dieser ganze Transport aus Breslau, das waren ungefähr 1000 jüdische Menschen,
ja.
Ja, die sind alle nach Kovno gekommen.
Das in Litauen ja. ist, wenn ich, glaube ich.
In Litauen,
ja.
ja. Und sind dort sofort ermordet worden. Mhm. Die sind alle mit einem Maschinengang, mhm. ja.
Wann
mussten
haben,
sich aufstellen.
Wann haben Sie das erfahren?
Das habe ich erst in Israel erfahren.
Ja,
ja. ja. Ich wusste ja überhaupt nicht, was mit meinen Eltern geschehen ist. Mhm. Ich wusste auch nichts über meine Schwester Ruth.
Ja. Ja.
Das habe ich alles erst hinterher erfahren.
Sie lebten also bis dahin die ganze Zeit mit dieser Ungewissheit.
Mhm.
Das stelle ich mir als sehr, sehr schwer vor. Und wie ging denn Ihr Leben dann nach der gescheiterten, nachdem es Ihnen nicht gelang, das Deutsche Reich zu verlassen im Jahr 41? Mhm. Sind Sie ja,
so.
Sie wurden ja von Ihren Eltern ja. und Geschwistern getrennt.
Ja, dann bin ich erstmal in ein Vorbereitungslager, also von meinen Eltern geschickt worden,
ja.
in ein Vorbereitungslager zwecks Auswanderung nach Palästina.
Ja.
Das heißt also, ich sollte auch nach Palästina auswandern, zu meiner Schwester, mhm. die ja schon in Palästina war. Mhm. Und ja, dann bin ich dahin, ja, und habe dort gearbeitet und noch ein bisschen gelernt. Das war ein Vorbereitungslager, zwecks Auswanderung. Und das wurde aber dann nachher im Jahre 1941, ja, wurden diese ganzen Vorbereitungslager, von denen es einige gab, in Deutschland, ja, die wurden alle geschlossen. Und dann sind die ganzen Jugendlichen, die dort waren, in diesen Vorbereitungslagern, die sind alle in Zwangsarbeitslager gekommen, ja. Und da mussten wir dann Zwangsarbeit leisten, mhm. ja. Ich habe dann, das war in Neuendorf bei Fürstenwalde Spree, ich habe dann in Fürstenwalde gearbeitet, in einem Blumenhaus, musste alle möglichen Sachen machen. Mhm. Das war eigentlich noch ganz gut, weil mein Chef war kein Nazi. Ja.
ja.
Und die haben mich sehr, sehr, sehr gut behandelt.
Das ist vielleicht ganz wichtig,
ja,
er zu erfahren, und dass es auch für die Menschen damals ja. Spielräume gab, sich auch anständig zu benehmen.
Wenn ja, man, ja, also meine... Mein Chef und meine Chefin, die waren sehr gut zu mir.
Mhm.
Und ich habe dort gearbeitet, eben bis 1943, fast 2 Jahre. Ja, habe ich dort gearbeitet. Ich bin natürlich immer am Abend wieder zurück in dieses schreckliche Lager da, in dieses Zwangsarbeitslager. Und am nächsten Morgen wieder dorthin. Also ich habe nicht da übernachtet, sondern ich musste immer in diesem Zwangsarbeitslager übernachten. Ja, das ging dann bis 1943. 1943 wurde uns gesagt, das Arbeitslager, also das Zwangsarbeitslager, wird jetzt geschlossen. Ihr kommt in ein anderes Arbeitslager. Ja? Das ist aber nicht in Deutschland, sondern in Polen.
Mhm.
Ja? Und wir wussten schon, weil man hat immer erzählt über Auschwitz, ja, mhm. dass es dort ein ganz schlimmes Lager gibt, ja, ein Konzentrationslager, ja. Und man hat uns dann immer gedroht damit, hat gesagt, wenn ihr die Arbeit nicht richtig macht, ja, dann kommt ihr alle nach Auschwitz. Wir haben gewusst, dass es ein schlimmes Arbeitslager ist, aber wir haben nicht gewusst, dass das ein Vernichtungslager ist. Mhm. Ja, das wussten wir nicht. Also mein Chef und meine Chefin waren sehr gut zu mir. Das war ein großes Blumengeschäft. Mhm. Ja. Und an Ostern oder an Weihnachten waren natürlich immer ganz viele Leute, die Blumen kaufen wollten. Und mein Chef hat dann gesagt, komm in das Geschäft. Ja. Ich habe sonst immer hinten gesessen und habe Blumen gebunden und alles Mögliche gemacht. Aber er sagte, du, wir schaffen das nicht alleine. Komm, du musst die Leute bedienen. Das habe ich auch gemacht. Aber ich hatte den Judenstern. Mhm. Ja. Und dann hat sich ein Mann beschwert bei der Gestapo, dass er von einer Jüdin bedient worden ist und dass das eine Schande wäre und dass er bedient werden muss von einer Jüdin. Dann ist die Gestapo natürlich sofort ins Geschäft gekommen. Hat gesagt, das geht gar nicht. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass dieses Judenmädel da andere Leute bedienen kann. Ja, das kommt gar nicht in Frage. Und wenn sie sich nicht daran halten, dann können sie nach Auschwitz kommen. Dann kommt sie nach Auschwitz und sie können dann gleich mitkommen. Und dann habe ich natürlich nicht mehr in dem Geschäft die Leute bedient. Von diesem Arbeitslager aus sind wir im Jahre 1943 nach Auschwitz gekommen. Hm. Ja. Und in Auschwitz habe ich ganz, ganz schwere Arbeit gemacht. Hm. Ja. Ich musste schwere Steine schleppen, die so schwer waren, dass man sie kaum hochheben konnte. Hm. Und ich war schon ganz, ganz fertig mit
Es war ja auch eine völlig Kraft. Sinnlose Arbeit.
Eine völlig sinnlose Arbeit, weil die hatten überhaupt keine sinnvolle Arbeit, hatten sie überhaupt nicht für uns. Ja. Mhm. Aber ihre Devise war Vernichtung durch Arbeit. Mhm. Ja. Und da haben sie uns diese Steine schleppen lassen. Ja. Von einer Seite eines Feldes bis zur anderen Seite des Feldes. Und am nächsten Tag haben wir dieselben Steine von dort wieder zurück. Mhm.
Und das Ganze spielte sich ja ab unter ansonsten auch schrecklichen Lebensbedingungen. Sie hatten ja, für Menschen, natürlich, die das nicht wissen, sie hatten ja, keine normale, nicht ausreichend Nahrung bekommen, Essen und nicht mal ein Bett, in dem sie schlafen konnten, sondern es waren ja Baracken ohne Holzpritschen, ohne Decken.
Es gab am Anfang, haben wir nur in einer Baracke gewohnt, beziehungsweise es war ein Steinhaus. Mhm. Ja. Und das waren frühere Pferdeställe. Mhm. Ja. Und in diesen Pferdeställen, da gab es nur Kojen. Und dann haben eben die Frauen in diesen Kojen geschlafen. Ja. In jeder Koje waren 8 bis 10 Frauen, die dort eben schlafen mussten. Auf Brettern, ja, ohne Kissen, ohne Decken oder irgend sowas, ja, gar nichts. Und das war natürlich eine ganz schlimme Angelegenheit.
Es war ja sowieso, vielleicht müssen Sie das nochmal erzählen, es war ja sowieso, Sie waren ja in Auschwitz-Birkenau, die Männer und Frauen waren ja in Auschwitz getrennt und schon der Transport nach Auschwitz war ja völlig menschenunwürdig in diesen Viehwaggons.
In Viehwaggons,
Was dachten Sie denn, als Sie da
in diesen Viehwaggons
und als Sie dann in Auschwitz ankamen, was, Wir haben man das immer schon Bescheid?
Nur, ja, man hat uns gesagt, wir kommen in Arbeitslager.
Ja.
Und da waren, als wir ankamen in Auschwitz, da standen da 3 Männer,
ja,
die in Zivil angezogen waren, also keine SS-Uniform oder so, ja. Da haben wir gedacht, das sind unsere Vorarbeiter.
Ja.
Ja. Und die Vorarbeiter haben uns dann eben irgendwelche Befehle gegeben. Die haben dann gesagt, so kommt mal raus aus den Waggons, ja. Und alle diejenigen, die nicht laufen können, die irgendwelche Gebrechen haben, da gibt es da, an einer Stelle gab es da Autos, ja, so Lastautos, haben die wir als Vorarbeiter gedacht haben, dass sie das sind, haben die uns gesagt, alle diejenigen, die nicht gut laufen können, ja, ob jung oder alt, ja, ganz egal, die sollen auf die Autos steigen. Die werden dann in das Lager mit dem Auto gebracht.
Ja.
Und wir haben uns gewundert darüber. Wir haben gesagt, na ja, da kann es ja nicht so schlimm werden. Mhm. Ja? Wenn die sich darum kümmern, dass Leute, die nicht laufen können, ja, dass die ins Lager gefahren werden. Ja? Und nur die jungen Leute eben zu Fuß gehen sollen in das Lager. Dann kann das nicht so schlimm sein. Ja? Und als wir dann durch das Tor kam, also die Autos sind weggefahren. Wir haben nicht gewusst, dass diese Menschen, die auf die Autos gestiegen sind, dass die alle in die Gaskammer gegangen sind. Ja? Die haben einfach den Leuten gesagt, wir bringen euch in das Lager.
Mhm. Ja? Also die bösartigen und teuflischen Täuschungen der Nazis, die wurden eigentlich von denen weitergeführt, soweit es irgendwie möglich ging, um das Vernichten der Menschen
einfacher zu machen. Ja, wir haben da überhaupt gar nicht daran gedacht. Ja. Ja.
Wann haben Sie denn erfahren von?
Wir haben erfahren davon, weil wir sind dann eben durch das Tor gegangen und da war schon also ein anderer Ton. Da waren SS-Frauen, SS-Männer, die haben uns angebrüllt, die haben dann geschrien, ihr Saujuden, jetzt zeigen wir euch mal, was Arbeiten heißt. Ja. Und dann haben sie uns getrieben in eine große Halle, die nannte man damals die Sauna. Mhm. Ja. Und da hat sich dann alles abgespielt. Mhm. Da musste man sich nackt ausziehen. Wir wollten das nicht, aber da haben die Gefangenen, die schon vorher in Birkenau waren, ja, die haben uns dann gesagt, ihr müsst alles tun, was die euch sagen. Wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr jetzt schon tot. Ja. Dann haben wir natürlich uns ausgezogen. Die SS-Männer, die standen dabei, ja, haben sich kürzlich amüsiert anscheinend, während wir angefangen haben zu weinen, weil wir wollten uns nicht ausziehen vor den Männern.
Ja. Das ist eine ganz natürliche Scham, die jeder Mensch.
Ja, und das in dem Alter, ja. Mhm. Ich war damals 18 Jahre alt. Mhm. Naja, also, dann ging das immer weiter, sind uns die Haare geschoren worden, dann mussten wir unter eine kalte Dusche, dann haben wir, nach der Dusche sind wir in einen Heißluftraum gegangen, ja, in dem man fast erstickte, Es war so wahnsinnig heiß darin. Und warum sind wir da reingegangen? Um uns zu trocknen. Mhm. Ja? Denn es gab keine Handtücher. Dann sind wir wieder rausgekommen von dort. Dann mussten wir uns anstellen. Und dann haben wir, und eine, hat man uns, mussten wir die linke, den linken Arm so vorzeigen. Mhm. Ja? Da haben wir an einem Tisch haben, verschiedene Frauen gesessen, die haben dann uns allen eine Nummer eintätowiert. Ich bekam damals die Nummer 38.948. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass ich damals gedacht habe, wenn das eine Registriernummer ist, wo sind dann die ganzen Menschen?
Ja.
Ja, ich konnte das einfach nicht fassen. Ja, und dann sind wir eingeteilt worden in irgendwelche Blocks. Und da sind wir eben in diesem Block da, wo eben nur Kojen waren. Mhm. Und dann haben wir die schwere Arbeit gemacht da. Und dann habe ich gehört, dass eine Frau mit dem Namen Tschaikowska, dass sie den Befehl bekommen hat. Es war auch eine Gefangene, mhm, eine polnische Gefangene.
Sofia Tschaikowska.
Ja. Ja. Mhm. Dass sie den Befehl bekommen hat, irgendwelche Frauen aufzutreiben, ja, die ein Instrument spielen können. Mhm. Ja. Da habe ich gedacht, na ja, ich kann Klavier spielen, ich werde mich mal melden.
Ja.
Ja. Und da habe ich mich bei ihr gemeldet und da hat sie gesagt, nee, also ein Klavier haben wir nicht. Aber wenn du Akkordeon spielen kannst, dann werde ich dich prüfen. Und du musst den deutschen Schlager, du hast Glück bei den Frauen Bellarmin, spielen auf diesem Akkordeon. Wenn du das kannst, dann werde ich dich prüfen. Da habe ich zu ihr gesagt, ich habe schon so lange nicht mehr Akkordeon gespielt, obwohl ich hatte nie ein Akkordeon in der Hand vorher. Aber das war meine Chance,
ja,
ja, aus dieser schrecklichen Kolonne rauszukommen, mhm, mit dieser schweren Arbeit. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich kann Akkordeon spielen, mhm, aber ich habe schon so lange nicht mehr Akkordeon gespielt. Ich muss mich erst mal wieder da reinfinden. Da sagte sie zu mir, geh mal da in eine Ecke und dann probierst du das, mhm, aus. Und wenn du diesen Schlager spielen kannst, dann kommst du zu mir und dann werde ich dich prüfen. Ich habe alles Mögliche versucht.
Ja.
Ich natürlich, auf der rechten Seite war das überhaupt kein Problem, weil das sind ja
Klaviertasten.
Mhm. Links waren dann diese Knöpfe, ja. Ich hatte keine Ahnung, was
Sie wussten gar nicht, dass das Akkorde sind zu dem Zeitpunkt.
Ja, ich hab mir das gedacht.
Ja, ja.
Das sind Akkorde.
Ja.
Und jetzt muss ich die richtigen Akkorde finden, um dieses Lied mit den Akkorden zu spielen. Und wenn ich nicht so ein gutes Gehör gehabt hätte, ein musikalisches Gehör, dann hätte ich das nicht geschafft.
Ja.
Aber ich habe gesucht. Ich hatte auch eigentlich Glück, weil eins von diesen Knöpfen, das war so eingebuchtet. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das ist C-Dur.
Mhm.
Ja. Und danach habe ich dann gesucht nach den anderen Akkorden. Ja. Ich wusste ja noch nicht mal, wie die Akkorde alle heißen.
Das ist ja eine unglaubliche Leistung meiner Meinung nach.
Ich spiele
Bass, aber ich spiele auch nur Bass und es gibt ja, gut, Gitarre könnte ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen, aber ein Akkordeon, das ist ja ein sehr, wenn man sich das so anschaut, erstmal ein sehr rätselhaftes Instrument, was also, Gratulation
also
dazu.
Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Und ich bin sicher, die Frau Tschaikowska wusste ganz genau, dass ich nie ein Akkordeon in der Hand hatte. Mhm. Ja. Aber sie hat meine Musikalität, das hat sie gemerkt, dass ich sehr musikalisch bin. Mhm. Und wahrscheinlich hat sie sich gedacht, auch die wird das schaffen. Mhm. Die wird Akkordeon spielen können. Und so war das.
War da auch die Solidarität in dem Orchester? Ging es der Tschaikowska und ich glaube die Alma Rosé, die Nichte von Mahler?
Ja, die Alma Rosé kam nach der Tschaikowska.
Ah ja.
Mhm. Ja. Tschaikowska war die erste Dirigentin. Ja. Aber die hatte so die Meinung, dass sie eben kein besonders gutes Orchester für diese SS machen will.
Ja. Ah, das ist ja...
Nicht? Mhm. Und das war für mich sehr sympathisch. Ja, habe ich gedacht, ja, also das ist doch prima.
Ja. Ja. Und so konnten Sie dann dort Akkordeonspielerin werden in diesem Orchester.
Ja, und da habe ich Akkordeon gespielt. Mhm. Und dann war das so, dass da kam ein anderer Transport aus Griechenland.
Ja.
Und da kam eine Frau mit ihrer Schwester, also zwei Frauen aus Griechenland. Die eine war Professorin der Musik. Die konnte fantastisch Akkordeon spielen. Mhm. Ja. Da wir aber nur ein Akkordeon zur Verfügung hatten, habe ich dann den Platz verloren. Ja. Weil ich konnte ja nicht halb so gut spielen wie sie. Als dann diese Griechin kam und viel besser spielen konnte als ich, da hat die Tschaikowska gesagt zu einer Frau, die Gitarre gespielt hat, sie soll mir die wichtigsten Griffe soll sie mir beibringen. Und dann habe ich Gitarre gespielt.
Auch noch? Also Sie haben quasi zwei Instrumente
dann habe ich Gitarre
in
gespielt.
Lagerhaft, in dem Vernichtungslager erlernt. Ja,
ja, ich habe dann Gitarre gespielt und dann wurde ich krank, glaube ich. Ja. Dann habe ich Typhus bekommen. Mhm. Und als ich zurückkam, konnte ich weder Akkordeon noch Gitarre spielen. Dann ist mir eingefallen, ich kann auch Blockflöte spielen. Und dann habe ich Blockflöte gespielt.
Was mich nun interessiert, was war denn eigentlich die Aufgabe des Orchesters? Wo mussten Sie spielen? Wo mussten Sie musizieren?
Also wir haben erstmal, konnten wir ja gar nicht spielen zusammen, weil es waren ja alles Frauen, die eigentlich keine Musikerinnen waren, sondern die hatten einfach zu Hause irgendein Instrument gespielt. Und das hat gedauert eine Weile, bis wir überhaupt was zusammen spielen konnten. Also ich nehme an, das waren mindestens 3 Wochen, wo wir nichts zu machen brauchten, außer eben zu üben. Danach, als wir schon ein bisschen was spielen konnten, und meistens waren das Märsche, die wir gespielt haben. Das war ja die Idee von der SS. Die wollten, dass wir am Tor stehen und spielen, wenn die Arbeitskolonnen ausmarschierten zur Arbeit und abends, wenn sie wieder zurückkommen. Das war unsere Arbeit am Anfang.
Ja.
Das war überhaupt nicht leicht für uns. Wir hatten ein schlechtes Gewissen. Diese armen Leute gehen zur Arbeit. Ich habe ja gewusst, was für eine schlimme Arbeit da gemacht werden muss, nicht nur Steine schleppen, sondern auch andere schlimme Arbeiten mussten da verrichtet werden,
Und dass diese Menschen sich tot arbeiten.
Ja, genau. Mhm. Und es war noch schlimmer am Abend, wenn diese Kolonnen wieder zurückkamen, Die wurden gestützt, einige wurden gestützt von anderen Gefangenen, weil sie kaum noch laufen konnten. Die waren schon halb tot. Ja, furchtbar. Ganz schlimm. Und wir hatten ein schlechtes Gewissen, weil wir gesagt haben, oh Gott, wir brauchen gar nicht mehr schwer zu arbeiten. Und dann müssen die auch noch im Gleichschritt Marsch, Marsch nach unserer Musik
ich
marschieren.
Ich finde, das ist ja ein ganz schändlicher Missbrauch von Musik.
Das ist wirklich furchtbar gewesen. Mhm. Aber es kam noch schlimmer. Denn die SS hat sich einfallen lassen, wir müssen am Tor stehen und müssen spielen, wenn neue Transporte ankamen. Züge. Man hat die Gleise von der Rampe, bei der wir ankamen, ja, da hat man die Gleise hat man weitergeführt, ja, bis zum Krematorium und bis zur Gaskammer. Und alle die Züge, voll mit jüdischen Menschen aus ganz Europa, die kamen mit diesen Zügen an und wir wussten, dass diese Züge in die Gaskammer gehen.
Und die Aufgabe der Musik war dann eigentlich zu täuschen, die Menschen zu täuschen.
Natürlich zu täuschen. Weil die haben uns zugewunken, ja. Und die haben wahrscheinlich gedacht, wo Musik spielt, kann es ja nicht so schlimm sein, ja. Und die Nazis, die wollten, dass die in Ruhe und ohne Meuterei eben in die Gaskammern gehen.
Strämlen Feuger läuft die Zweigern, schlaf mein Teier. Bei dein Wieger läuft dein Narre, sitzt da Fremde und singt. Bei dein Wieger läuft dein Narre, sitzt da Fremde und singt.
Wir hörten zum Ende des ersten Teils meines Gesprächs mit Esther Bejarano das Lied »Es träumen Vögel auf die Zweigen«, auf Deutsch »Es träumen die Vögel auf den Zweigen«, in der Interpretation von Esther Bejarano von der gleichnamigen LP von 1987. Dieses wunderschöne und tief traurige Schlaflied wurde 1941 im Ghetto von Wilna von der litauisch-jüdischen Dichterin und Partisanin Lea Rudnitsky zur Musik des russisch-jüdischen Komponisten Leib Jampolsky geschrieben. Sie widmete es einem dreijährigen Kind, dessen Eltern von den Nazis ermordet wurden. Lea Rudnitsky wurde 1916 in Kalvarija in Litauen geboren und 1943, vermutlich in Treblinka, ermordet. Wir hören nun den zweiten Teil des Interviews mit Esther Bejarano.
Was ich mich frage, wenn man auf diese Art musizieren musste, gezwungen wurde zu musizieren, um überhaupt das eigene Überleben noch, eine Chance, sich auf das eigene Überleben erhalten zu können. Wie verändert sich der Blick auf die Musik? Denn
überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Nein, also, überhaupt nicht. Also es ist so, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich glaube Primo Levi hat das auch gesagt, nach Auschwitz kann man keine Lieder mehr singen, man kann keine Musik mehr schreiben, man kann keine schönen Bilder mehr malen und so weiter und so fort. Also alles, was mit Kunst zusammenhängt, ja, das könnte man überhaupt nicht mehr machen. Ja. Ich sage, das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Wenn jemand die Gabe hat, mit Musik oder mit schönen Bildern auszudrücken, ja, was er erlebt hat in Auschwitz, dann ist das doch für die ganze Menschheit eine Hilfe, um endlich mal zu wissen, was damals geschah. Und ich versuche das mit Musik. Und es fragen so viele Leute danach, wie ist es möglich, dass sie nach Auschwitz wieder Musik machen können? Was hat denn die arme Musik damit zu tun? Ja?
Das ist schön, dass Sie das so sagen. Also die Musik hat eigentlich so viel Kraft, dass sie sich nicht besiegen lässt, auch ja. nicht durch so viel Bösartigkeit, ja, wie sie.
Also ich meine, warum soll ich dann später keine Musik mehr machen? Ja? Nur weil ich gezwungen wurde, Musik zu machen in Auschwitz.
Ich finde ja auch ganz wunderbar, dass Sie auch jetzt nach dem Dritten Reich das Lied Belle Amie wieder spielen und sagen, das sei Ihre Rache. Also
ja, ja.
Das finde ich ganz wunderbar, weil es ist ja auch ein schönes Lied.
Naja, also ich wollte das eigentlich nicht mehr singen,
ja.
weil ich das nämlich gespielt habe. Das war das Lied, das mir die Möglichkeit gegeben hat, ins Orchester zu kommen.
Ja.
Ja. Und ich habe immer gedacht, nee, also das Lied will ich nicht. Mhm. Aber meine Gruppe, ja, die Mikrofon Mafia, ja, die haben gesagt, Esther, du musst dieses Lied unbedingt singen. Ja? Und das war nicht nur die Idee von ihm, von den beiden.
Ja.
Also der eine ist mein Sohn
ja.
Ja, und der andere ist Kutlu.
Um kurz vorzugreifen, Sie spielen in einer Hip-Hop-Band, was ich ja auch ganz toll finde, dass Sie das, aber dieses Lied spielen Sie und ich finde das ganz wundervoll, dass Sie das tun und auch, dass Sie es auch als Rache bezeichnen an den Nazis.
Ja, natürlich.
Ich wollte vielleicht aber noch, wenn wir noch kurz in dem Zeitablauf bleiben. Sie sind ja dann nicht bis zum Ende des Dritten Reiches in Auschwitz geblieben. Sie sind ja noch verlegt worden.
Ja, ja, nach Ravensbrück.
Ja, Sie waren aber bis zu Ihrer Verlegung in dem Orchester weiter tätig.
Ja, ich war in dem Orchester, aber da gab es wieder von den Nazis ein Gesetz, dass alle diejenigen, die arisches Blut in ihren Adern haben, dass die nicht in einem Vernichtungslager sein dürfen.
Das ist völlig bizarr, wenn man sich das überlegt, wie die in was für einer Logik die Nazis irgendwie gedacht haben. Das kann man sich. Naja, aber dieses Gesetz.
Ja, aber übrigens war das das Internationale Rote Kreuz, die sich bemüht haben, dass diese sogenannten Mischlinge aus Auschwitz rauskommen. Mhm. Ja.
Das waren nicht die Nazis selbst.
Das waren nicht die Nazis selbst. Mhm. Aber die Bestimmung war von den Nazis. Mhm. Ja.
Mhm. Und dieses Gesetz hat ihnen dann ermöglicht, aus diesem Vernichtungslager hinauszukommen. Weil ihr.
Ja, natürlich. Mhm. Ja. Obwohl das also wirklich für mich eine große Entscheidung war.
Ja.
Weil ich wusste ja nicht, wo komme ich hin? Ich wusste auch nicht, muss ich dann wieder schwere Arbeit leisten?
Ja.
Ich hatte ja eine gute Arbeit da in Auschwitz, in dem ich Musik gemacht habe. Aber meine Freundinnen, die mit mir zusammen die Musik gemacht haben, die haben alle gesagt, Esther, du musst dich melden.
Gab
du bist vielleicht die Einzige, die aus Auschwitz rauskommt.
Ja. Dem Orchester war dann höre ich das so durch, da war auch schon eine Freundschaft und
natürlich.
Eine Solidarität in dem Orchester.
Ja, ja, das gab es auf jeden Fall. Und die haben mir gesagt, du hast die Pflicht, rauszukommen aus Auschwitz. Wer weiß, ob wir das überhaupt können, ob wir überhaupt noch mal rauskommen. Aber du musst dann später den Menschen erzählen, was wir alles erlebt haben und welche Verbrechen an uns begangen wurden.
Ja.
Ja.
Hatten Sie eigentlich damals den Optimismus und die Gewissheit, dass der Faschismus besiegt werden wird? Gab es Informationen im Lager?
Ja, damals noch nicht.
Ja.
Damals noch nicht.
Mhm.
Nicht, aber ich habe dann mich irgendwie breitschlagen lassen von meinen Freundinnen und habe gesagt, gut, okay, wenn ihr denkt, ich muss das machen, dann mache ich das. Und ich bin vom Regen in die Traufe gekommen, weil ich habe dann in Ravensbrück ganz schwere Arbeit gemacht. Ja.
Ja.
Ich musste Kohlenloren schieben und Kohlenloren aufladen, wieder abladen und so. Es war eine unheimlich schwere Arbeit, bis ich dann gehört habe, dass man sich melden kann, um bei Siemens zu arbeiten.
Ja. Zwangsarbeit bei Siemens in einem Außenlager dann wahrscheinlich, oder?
Zwangsarbeit bei Siemens, ja. Die haben so viel profitiert von den ganzen Gefangenen, die sie da beschäftigt haben. Nicht nur bei Siemens, in ganz, ganz vielen, auch in Auschwitz zum Beispiel. Mhm. Ja. Da gab es ja auch große Konzerne.
Mhm. Ja. Die dann Pfennigbeiträge an die Nazis gezahlt haben für den Lohn. Ja. Und waren denn, also wesentlich humaner als in Auschwitz, waren die Lebensumstände dann in Ravensbrück also auch nicht? Es war für sie eher schwieriger, weil sie nicht mehr im Orchester waren.
Überhaupt nicht. Also ich meine, die Aufseherinnen, ja, die SS-Aufseherinnen in Ravensbrück waren sowas von brutal, ja, und so schlimm, ja, dass sogar die Vorarbeiterinnen, die von Siemens immer nach Ravensbrück geschickt wurden, ja, um uns beizubringen, was wir zu arbeiten haben, ja. Die hatten große Angst vor denen, vor der SS, weil die waren wirklich total brutal. Und ich hatte dann eine Vorarbeiterin, die hieß Frau Hinze. Und das war eine sehr gute Frau, die uns auch viel geholfen hat. Die hat uns manchmal was zu essen mitgebracht. Siemens hat sich ja nicht darum gekümmert. Mhm. Denen war das ja egal, ob wir genug zu essen haben oder nicht. Aber sie hat uns mit Essen manchmal versorgt oder was ganz wichtig war, sie hat unsere Post mitgenommen nach Berlin und sie dort in den Briefkasten gesteckt. Sie hat noch die Briefe frankiert, weil wir hatten ja
und wahrscheinlich war das auch gegen irgendwelche Vorschriften, nehme ich mal an.
Ja, natürlich, sicher.
Also es gab, Sie haben schon auch Zivilcourage erleben können, Gott sei Dank, mitunter.
Ein Glück, ja. Es gab noch einige, die wirklich also Mitleid hatten mit den Menschen und so.
Das ich gab auch schon. Nur Menschen, die das Glück
aber
hatten.
Aber wenig, aber ganz wenig. Die meisten haben Ja gesagt zu allem, Also ich meine, wenn man damals nicht so geschwiegen hätte, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht passiert.
Das ist
wenn die Menschen gesagt hätten, nein, das machen wir nicht, dann sind ja nicht nur Juden verfolgt worden, sondern es sind ja auch diejenigen verfolgt worden, die gegen das Regime gekämpft haben. Die sind alle nach Auschwitz oder nach Ravensbrück gekommen, oder in irgendein anderes Konzentrationslager. Also es waren ja nicht nur die Juden, die ermordet wurden, sondern auch ganz, ganz viele Minderheiten.
Sinti und Roma. Zeugen Jehovas kann man ja auch mal nennen. Also es ist ja
Zeugen Jehovas.
Es wäre ja auch immer weiter gegangen.
Auch Homosexuellen, die sind ja alle dort gelandet.
Sie mussten ja, nachdem der Krieg sich abzeichnete, dass die Nazis den Krieg verlieren, mussten sie ja sogar noch einen Todesmarsch antreten von Ravensbrück weiter in Gebiete, die
den
noch
Todesmarsch.
Nicht, ja, und auch diesen haben sie überlebt. Sie
ja,
haben,
den habe ich überlebt.
Sie sind dann
warum?
Geflohen.
Ja, das war darum, weil, also ich meine, wir sind ja in einer 7er Reihe gegangen. Das waren alles jüdische Frauen, die ich schon kannte aus Auschwitz. Mhm. Die habe ich dort wieder getroffen, in einem anderen Konzentrationslager, Malchow, in diesem Konzentrationslager Malchow. Und dann sind wir zu siebt in eine Reihe gegangen, aber auf beiden Seiten der Kolonne, ja, auf beiden Seiten waren natürlich die Nazis ja, mit ihren Gewehren, mhm, ja. Und wenn jemand hingefallen ist und nicht mehr so schnell aufstehen konnte, dann ist er gnadenlos erschossen worden. Das war wirklich furchtbar. Und die sind dann einfach auf der Straße liegen geblieben. Also wir wussten überhaupt nicht, was haben die eigentlich mit uns vor? Was wollen die? Mhm. Unser Weg war aber an die Ostsee. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, wenn die uns zur Ostsee führen, die werden uns dort ertränken. Mhm. Das machen wir nicht mit.
Ja.
Und dann haben wir gehört, dass ein Nazi, also ein SS-Mann zu einem anderen SS-Mann gesagt hat, es darf nicht mehr geschossen werden. Mhm. Da horchten wir auf.
Ja.
Da haben wir gesagt, so, wenn die nicht mehr schießen dürfen,
ja,
dann ist der Krieg bald zu Ende.
Mhm.
Dann wollen wir nicht mit dieser Kolonne weitergehen. Wir zu siebt haben dann die Entscheidung getroffen und haben gesagt, so, wir werden uns jetzt selbstständig machen. Ja? Und dann haben wir besprochen, dass jeder einzeln, wenn wir durch einen Wald marschieren, ja, jeder einzelne sich hinter irgendeinem Baum versteckt. Und wir haben auch schon vorher in Ravensbrück haben wir die Nachricht bekommen, dass wir bald evakuiert werden.
Ja.
Und das waren kommunistische Frauen, die in einer Zimmerdecke einer Baracke ein Radio eingebaut hatten. Und die waren orientiert, mhm, über das, was sich draußen überhaupt abspielt.
Über die Bewegung, ja, an der Front. Und
ja, ja. Mhm. Und wo sind die Russen? Ja, mhm. Wo sind, mhm, sie?
Mhm.
Und da haben wir gesagt, so, jetzt machen wir das, nicht?
Das
und dann ist
ein einer nach dem anderen. Mut erfordern, weil Sie haben vielleicht mal gehört, dass Sie haben da gehört, dass nicht mehr geschossen wird, aber die Gewissheit hatten Sie ja,
nee,
natürlich nicht.
Und nein. Ja, aber wir haben aufgepasst.
Mhm. Mhm.
Wir haben niemanden gesehen von der SS.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, so, also jeder mhm, einzeln.
Mhm.
Hinter einem Baum soll sich verstecken. Und so haben wir das gemacht.
Mhm.
Und dann nachher haben wir unsere Sträflingskleidung ausgezogen,
ja,
und haben Zivilkleider unter der Sträflingskleidung gehabt, weil, mhm, den Tipp haben wir bekommen, auch von diesen kommunistischen Frauen,
ah, ja, mhm,
die gesagt haben, zieht euch Zivilkleidung unter der Häftlingskleidung an. Wir haben dann die Häftlingskleidung ausgezogen, hatten dann Zivilkleidung an und dann sind wir einfach durch den Wald marschiert. Ja? Und da kamen schon amerikanische Soldaten, die gesagt haben, ihr dürft doch hier nicht rumlaufen.
Nee.
Die SS, die schießen da noch. Und da in den Wäldern, und die schießen auf jeden, der ihnen in die Quere kommt. Das dürft ihr nicht, ihr dürft das nicht. Kommt mal mit uns mit.
Mhm.
Ja. Und die haben uns dann, das war auf dem russischen Sektor, die haben uns dann zum amerikanischen Sektor gebracht. Ja.
Und wie haben Sie den Soldaten dann, ich meine, es gab ja auch eine Sprachbarriere wahrscheinlich, aber haben Sie den Soldaten dann direkt berichtet?
Wir hatten keine Sprachbarriere, weil ich konnte sehr gut Englisch sprechen.
Ach so, mm-hmm.
Ja. Und da war noch ein Mädchen, die konnte, ja, auch sehr gut Englisch sprechen, und wir haben uns sehr gut mit denen verständigt.
Und Sie haben dann auch direkt von dem Unrecht berichtet. Wussten die Amerikaner schon von den Vernichtungslagern?
Wussten alles, die wussten, mm, als wir mit Amerikanern zusammengekommen sind, nachher sind da irgendwelche amerikanischen Tanker angekommen und die haben uns auf diese Tanker gehievt, haben uns begrüßt. Wir haben ihn
auf die Panzer.
Auf die Panzer. Mhm, ja. Wir haben denen gezeigt, unsere Nummer auf dem Arm.
Ja.
Ja. Und die wussten ganz genau, was das heißt.
Ja.
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 Die wussten, die waren orientiert und die waren sehr froh, dass sie uns helfen konnten. Die haben uns dann in das kleine Städtchen Lübsch gebracht mit dem Panzer. Dann haben sie uns wieder runtergehievt von dem Panzer und haben uns eingeladen in ein Lokal.
Ja.
Ja. In Lübsch.
Mhm.
Und in Lübsch haben wir dann uns unterhalten und die wollten natürlich alles Mögliche wissen von uns und wir haben ihnen dann erzählt, was wir alles mitgemacht haben und so weiter. Ja, und dann hörten wir ganz großen Jubel auf der Straße und dann sind wir alle zusammen auf die Straße gegangen und da kam die Rote Armee einmarschiert. Mhm. Und die haben geschrien, der Krieg ist aus, Hitler ist tot. Und wir waren also ganz außer Rand und Band. Ja, es war natürlich eine großartige Sache. Und das war also wirklich, ich glaube nicht, dass noch jemand außer uns sieben Mädchen aus dem KZ, ja, dass sie so eine Befreiung erlebt haben.
Das ist ja auch so wunderbar, dieser Moment, wo wirklich auch die Sowjets und die Amerikaner dann gemeinsam gefeiert haben.
Ja,
war ja nur so ein kurzer.
Die haben sich umarmt und geküsst. Also wenn man das heute so sieht, da kann man es gar nicht glauben. Ja. Ja. Aber das war wirklich eine große, großartige Befreiung, die wir da erlebt haben.
Gott sei Dank. Und also wirklich. Ja. Und Sie sind dann ja nicht in Deutschland geblieben zunächst. Sie sind dann ja, das war, glaube ich, gar nicht so einfach und hat auch länger gedauert, aber Sie sind ja nach Israel.
Das hat gar nicht lange gedauert. Gleich 1945 bin ich nach Palästina mit einem Schiff, das von Marseille aus ging. Und das Schiff hieß Mataroa.
Mhm.
Ja. Mit diesem Schiff bin ich dann nach Palästina ausgewandert.
Sie war damals
da
auch,
gab es Israel noch gar nicht.
Ne? Stimmt, das war Palästina damals noch. Ja. Für Sie war auch damals klar, Sie wollen in diesem Land, wo Ihnen dieses Unrecht widerfahren ist, wo ein Großteil Ihrer Familie ermordet wurde, nicht bleiben. Das ist ja nur allzu verständlich.
Ja,
aber
natürlich.
Aber Sie sind zurückgekommen nach Deutschland, ins Land der Täter.
Ja, ja.
Was war der Grund?
Der Grund war dafür, dass ich einfach die Politik in Israel konnte ich nicht ertragen.
Mhm.
Ja? Also ich habe immer gedacht, also ich bin diskriminiert worden von den Nazis, ja. Und nicht nur ich, sondern ganz, ganz viele jüdische Menschen und auch andere Menschen. Und wie ist es möglich, dass dieses Volk, das so viel mitgemacht hat, dass sie nichts gelernt haben und dann wieder ein anderes Volk diskriminieren? Und das konnte ich einfach nicht ertragen.
Mhm. Und
so? Das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ja. Ja. Und mein Mann, der von Haus aus nicht mehr in den Krieg ziehen wollte, er gesagt hat, das sind keine Verteidigungskriege, sondern das sind Angriffskriege gegen die Palästinenser. Und das will er nicht.
Mhm.
Und wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre er ins Gefängnis gekommen, weil es gab keine
Möglichkeit zu verweigern. Denn
keine Kriegsverweigerung. Ja, das gab es nicht. Und darum mussten wir überhaupt raus. Ja, und ich habe aber immer gesagt, also ich möchte eigentlich gar nicht nach Deutschland.
Ja.
Aber wenn
ja,
dann gehe ich nur irgendwo hin, wo ich noch nie war.
Ja,
ja? Weil ich will nicht in diese Städte gehen, mhm, in denen ich mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern gelebt habe. Ja?
Verständlich.
Das kann ich nicht. Mhm. Und da hat sich Hamburg angeboten, mhm, und da habe ich gesagt, gut, ich werde es versuchen.
Mhm.
Ja?
Mhm. Als Versuch.
Das war am, ja, Anfang sehr schwer für mich. Ja. Ja? Ich konnte überhaupt nicht, also mit den Menschen sprechen in, mhm, Hamburg, überhaupt nicht. Ja? Ich war so verzweifelt, ja, mhm, weil ich immer gedacht habe, jeden, den ich auf der Straße gesehen habe, der ungefähr in meinem Alter war, mhm, oder vielleicht noch ein bisschen älter, mhm, ja, da habe ich gedacht, was hat der denn im Krieg gemacht?
Natürlich, ja.
Was hat der denn gemacht? Vielleicht, mhm, hat er meine Eltern umgebracht, mhm, oder meine Schwester und so. Mhm. Also ich war sehr... Ich wäre am liebsten wieder zurück. Aber mein Mann sagte, da müssen wir durch.
Sie haben aber eigentlich relativ spät, möchte ich sagen, erst angefangen, ihre Geschichte zu erzählen und ihr Leid, was sie erleben mussten im Dritten Reich. Das war, glaube ich, erst Ende der 70er Jahre, dass sie begann, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, die sie bis heute leisten.
Ja.
Gab es da einen bestimmten Anlass oder?
Also natürlich gab es einen Anlass, weil ich hatte ja nicht vor, meine Geschichte zu erzählen, mhm, weil ich das gar nicht konnte. Also, mhm, ich wollte das auch gar nicht. Mhm. Ja. Aber dann, ich hatte in Hamburg eine kleine Boutique,
mhm,
und vor ganz in der Nähe meiner Boutique hat sich ein Informationsstand aufgemacht. Und ich bin rausgegangen und habe geguckt, wer war denn das? Wer, mhm, ist denn das? Und das war die NPD. Mit genau die gleichen Slogans, die sie damals hatten. Antisemitisch, gegen Ausländer, Ausländerfeindlichkeit. Mhm. Also ganz schrecklich. Und ich habe gesagt, sag mal, wo leben wir eigentlich? Wo ist es eigentlich möglich, so etwas, dass so etwas noch sein darf, mhm, überhaupt, ja? Und dann kamen ganz, ganz viele Demonstranten, mhm, mit solchen Transparenten. Ja. Da drauf hat gestanden, nie wieder Faschismus, mhm, nie wieder Krieg. Ja, und da war ich natürlich sehr froh. Ich sage, aha, da gibt es doch noch Leute, die vernünftig sind, mhm, ne? Dann kam aber die Polizei. Und die Polizei hat sich vor die Nazis gestellt und hat die Nazis geschützt vor diesen Demonstranten. Und die sind mit Knüppeln auf die Demonstranten los. Und da habe ich gedacht, wo sind wir denn hier?
Mhm.
Ja. Dann habe ich einen Polizisten so am Revier gepackt. Und hab ihn gefragt, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier? Mhm. Wen beschützen Sie hier? Wissen Sie nicht, was das für Leute sind? Die haben doch Deutschland ins Unglück gebracht. Und die beschützen Sie. Und die anderen, die gegen die demonstrieren, ja, da gehen Sie mit Knüppeln auf die los? Sagen Sie mal, sind Sie noch in Ordnung oder so? Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ja.
Dann
sagte der zu mir, der Polizist, ringen Sie sich ab, sonst kriegen Sie noch einen Herzinfarkt. Und das hat mich noch mehr aufgeregt. Da habe ich gesagt, so, ach, das ist Ihre Antwort. Erzählen Sie mir doch jetzt mal, warum Sie diese Leute hier schützen. Da hat er einfach nur gesagt, nee, wozu soll ich Ihnen das erzählen? Habe ich gesagt, ja, das möchte ich gerne wissen. Ja. Und ich habe ihn so am Revier gepackt, da hat er zu mir gesagt, lassen Sie mich sofort los. Mhm. Wenn Sie mich nicht sofort loslassen, werde ich Sie verhaften. Habe ich gesagt, das können Sie gerne tun.
Mhm.
Verhaften Sie mich. Ich war in Auschwitz. Ich habe viel Schlimmeres erlebt als das. Und da hat sich einer von den Nazis eingemischt und hat gesagt zu diesem Polizisten, diese Frau, die müssen Sie jetzt verhaften, weil sie ist eine Verbrecherin. Alle diejenigen, die in Auschwitz eingesessen haben, das waren alles Verbrecher. Das hat mir gereicht. Mhm. Und da habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben. Mhm. Ja.
Und Sie wurden dann auch Mitglied im VVN, in der Vereinigung des Verfolgten des Naziregimes.
Ja.
Seit diesem Jahr leisten Sie diese Aufklärungsarbeit, die Sie machen, unermüdlich, wie ich finde, und mit einer Kraft, die Ihr im fortgeschrittenen Alter kaum mehr entspricht. So, ja, also ich bin davon sehr beeindruckt und ich bin auch davon beeindruckt, ich sprach es ja vorhin an, dass Sie sich Ihre Liebe zur Musik erhalten haben. Sie haben ja eigentlich immer weiter Musik gemacht, auch in Israel schon, und Sie haben dann verschiedene Bands, Gruppen gegründet. Erst die Gruppe Siebenschön.
Da gibt es die habe ich nicht gegründet.
Aber Sie waren Mitglied in der Gruppe, oder?
Nein, also Siebenschön, da bin ich einfach nur so reingekommen.
Ah ja.
Ja, aber das waren natürlich alles Antifaschisten.
Genau.
Und die Gruppe Coincidence hat meine Tochter gegründet.
Ihre Tochter, die ja übrigens auch in der legendären Band The Rattles gesungen hat. Also sie sind eine sehr musikalische Familie.
Ja, und mein Sohn ist auch sehr, sehr musikalisch. Und der spielt sehr gut Bass.
Ja. Kollege von mir quasi, ich bin ja auch Bassist. Und, ja, und mit ihm zusammen sind Sie ab 2009 in seine langjährige Hip-Hop-Band, die Microphone Mafia, eingetreten und machen, was ich ja wirklich richtig beeindruckend war. Ja. Sie spielen in einer Rap-Band, sie singen und und es gibt da einen
Aber
Rapper.
Aber das ist ja nicht nur eine Rap-Band, sondern das ist eine politische Rap-Band.
Genau, ja. So.
Und das ist ein kleiner Unterschied zwischen diesen ganzen Rappern, die hier rumlaufen und die, und die ja spielen oder singen, ja. Und ich bin sehr froh, dass die uns abgeworben haben.
Ja. Ja.
Die haben uns sozusagen von Coincidence abgeworben. Ja. Und da war meine Tochter, mein Sohn und ich, wir sind dann zu den Rappern gegangen, ja. Meine Tochter kann leider nicht mehr mitmachen, weil sie eben einen Herzinfarkt erhalten hat.
Ja.
Und das ist einfach alles zu viel für sie. Das geht gar nicht mehr. Ja. Mhm. Aber mein Sohn ist immer noch dabei.
Ja.
Ja. Und wenn mein Sohn nicht das alles für mich tun würde, also diese ganzen Fahrten und alles, diese ganzen Organisationen und so, dann könnte ich das gar nicht machen.
Ja.
Ja. Also ich bin sehr dankbar, dass Joram, mein Sohn, sich darum kümmert, um alles. Ja. Und trotzdem ist es natürlich eine große Anstrengung. Mhm. Ja. Und es wird auch für mich immer schwieriger. Mhm. Ja. Also ich werde im Dezember 95, also wo gibt es denn noch eine Band, ja, die in einer Rap-Band eine Frau, die 95 Jahre alt ist, ja?
Ich glaube, das ist weltweit einzigartig.
Und ja, das gibt es nicht nochmal.
Ich möchte den Hörerinnen und Hörern deshalb auch wirklich empfehlen, die Konzerte zu besuchen. Und weil es geht auch um die Aufklärung. Und ich möchte dann vielleicht als Abschlussfrage an Sie stellen, wenn wir auf die heutige Zeit blicken. Es gibt ja nun leider große Wahlerfolge der Partei AfD, die sich immer offener rechtsextremistisch zeigt, und entweder sind die führenden Personen in der Partei selber Rechtsextremisten, wie Björn Höcke oder Andreas Kalbitz zum Beispiel, oder aber andere wie Alexander Gauland fallen durch das Dritte Reich stark verharmlosende Bemerkungen auf, oder aber die andere stellen sich schützend vor dieser anderen beiden Gruppen, wie Jörg Meuthen. Offene Antisemiten wie Wolfgang Gedeon werden in dieser Partei geduldet. Meine Frage wäre, was ist Ihr Ratschlag an die jüngere Generation? Wie soll man dem begegnen? Was soll man tun?
Das Allerwichtigste ist, dass man nicht mehr schweigen darf. Früher hat man geschwiegen. Nach 1945 sind die ganzen Nazis oder viele Nazis wieder von Adenauer in die Regierung gekommen. Es gab keine Entnazifizierung. Das gab es einfach nicht. Und es ist nahtlos weitergegangen. Die Menschen haben am Anfang, diejenigen, die so denken, ja, wie eben die NSDAP und die Nationalsozialisten gedacht haben mit ihrer unmenschlichen Ideologie. Diese Menschen haben sich eine Zeit lang überhaupt nicht gezeigt. Ja. In die NPD wollten sie nicht reingehen, weil man dann gemerkt hätte, das sind Nazis. Mhm. Ja. Aber in die AfD, da können sie reingehen. Mhm. Ja. Und ich bin davon überzeugt, es gibt viele ehemalige Nazis und auch neue Nazis, also Neonazis, die in dieser Partei sind. Und das ist ganz gefährlich. Es ist ganz gefährlich. Es ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern es gibt einen Rechtsruck überall. Ja. Ja? Man braucht sich nur Amerika anzuschauen. Man braucht sich nur Italien anzuschauen. Mhm. Also es gibt einen Rechtsruck überall. Und das ist für mich gefährlich. Also haben wir wieder eine Zeit, wo man befürchten muss, dass der Faschismus wiederkommt. Zum Teil ist der Faschismus schon da. Also ich meine, ich bin in den Jahren, ich werde nicht mehr lange leben, ja. Aber was ist mit meinen Kindern und was ist mit meinen Enkeln und Urenkeln?
Ja.
Was wird mit denen sein? Und wie soll überhaupt die ganze Jugend, wie werden die das erleben? Wenn wir nicht alle aufpassen, dass eben es keinen Rassismus mehr gibt, ja, und keinen Faschismus auf keinen Fall mehr gibt. Und da müssen wir dagegen kämpfen, ja. Und wir müssen vor allen Dingen nicht darüber schweigen. Schweigen heißt akzeptieren. Und das geht gar nicht. Das ist immer das, was ich in den Schulen den Schülern sage. Und ich bekomme ganz, ganz viele Briefe von Schülern und freue mich, ja, dass sie wirklich wollen, dass es eine andere Welt gibt, ja, dass man etwas tun muss, damit es anders wird. Und das freut mich. Aber ob es geschehen wird, wer weiß das, ja.
Wir können.
Unsere Regierung kümmert sich um nichts, ja. Ich habe noch nie gehört, dass die Regierung sich nach dem Grundgesetz hält. Mhm. Ja? Im Grundgesetz steht alles drin. Mhm. Ja?
Wir können nur versuchen, unseren Teil zu tun. Und ich denke mal, Sie haben auf jeden Fall sehr viel mehr getan, als eigentlich einem Menschen möglich ist. Und deshalb zeichnen wir das hier auch auf, um dies der Nachwelt zu erhalten, weil ich denke, die Zeitzeugenberichten sind ungemein wichtig, weil irgendwann ist die Zeit gekommen, wo die Zeitzeugen nicht mehr leben werden, leider.
Nein.
Und dann gibt es aber diese Dokumente zumindest noch. Und
deshalb, aber das war auch Dokumente können keine Zeitzeugen ersetzen.
Nein, stimmt, ja. Deshalb sage ich wenigstens.
Das ist natürlich, wir haben vorgesorgt im Auschwitz-Komitee oder in der VVN, ja, dass natürlich gehört wird, ja. Oder dass man uns zugehört hat, das natürlich, aber es ist eben was anderes.
Natürlich.
Ja? Weil wenn ich zum Beispiel in die Schulen gehe, ja, und ich erzähle meine Geschichte und rede dann nachher auch mit
von
den
Angesicht
Schülern,
zu Angesicht.
Ja, dann ist das was ganz anderes. Ja. Und die hören zu und die sind, da hören sie keine Stecknadelfalle. So ruhig sind diese Schüler. Und die Lehrer kommen dann immer zu mir und sagen, sagen Sie mal, wie ist das eigentlich möglich? Ja. Uns hören die nicht so zu, wie sie Ihnen zuhören. Und ich sage Ihnen immer, ich bin ja auch keine Lehrerin.
Ja. Frau Pejarano, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch schöne Zeit jetzt in Berlin.
Ja, danke.
Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie diese Arbeit, die Sie leisten können, noch möglichst lange leisten können. Weil Sie
das
sehr
hoffe ich
ist.
Auch, ja. Dankeschön. Mir leben ewig, es kommt auch rein. Mir leben ewig, ohne Verschandel. Und heute zu biegen, es wie alles sein. Was lauern uns, was schauen und dabei liegen. Mir leben ewig, wir sind ein Dorn. Mir leben ewig, in jeder Schor. Wir wollen leben.
Zum Ausklang meines Gesprächs mit Esther Bejarano hörten wir das Lied »Mir leben ewig« von Leib Rosenthal, gespielt von Esther Bejaranos Band Coincidence, von deren Album »Lieder fürs Leben«, »Lieder für das Leben« von 1995. Der Dichter und Autor Leib Rosenthal wurde 1906 in Vilnius geboren. Er schrieb das Lied »Mir leben ewig« 1943 im Ghetto von Vilna. Rosenthal überlebte den Naziterror nicht. Vermutlich wurde er 1945 in der Ostsee ertränkt. Abschließend möchte ich an dieser Stelle noch das unbedingt lesenswerte Buch »Erinnerung vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rapband gegen Rechts« von Esther Bejarano empfehlen. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Euer Jan Müller.
Von 4000 Hertz.